freue mich wieder hier zu sein. Es ist ja schon etwas her, aber bei euch hier zu predigen, es fühlt sich ein bisschen an wie Urlaub, muss ich zugeben. Weil ich komme aus dem ICF in Essen und wir machen den Gottesdienst im Cinemax. Da fangen wir morgens um 7.45 Uhr an, die Technik auszuladen, um dann irgendwann um 11 Uhr mal mit dem Gottesdienst zu starten. Von daher war das heute Morgen schon wirklich sehr, sehr angenehm. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen, so ein wunderschönes Gebäude zu haben. Heute habe ich eins meiner Lieblingsthemen mitgebracht. Ein Thema, was mich schon lange, lange beschäftigt. Und ich fange vielleicht mal so an. Wenn die Bibel hat ein, nehmen wir an, die Bibel hätte einen roten Faden. Tatsächlich hat sie das, ja. Was wäre dieser rote Faden? Was wäre das Thema, das sich durch die gesamte Bibel zieht? Von der ersten Seite über die fünf Bücher Mose, über die Geschichtsbücher, über die Propheten, über die Weisheitsliteratur, durch die Evangelien, durch die Briefe, bis hin zum letzten Buch der Bibel, Offenbarung. Dieser eine rote Faden, den man verfolgen kann, der sich durch jede einzelne Geschichte zieht, durch alles, was Gott uns Menschen sagen möchte. Was wäre das? Was kommt da gerade an Begriffen in deinen Kopf? Für die Bibelkenner unter euch, wenn ihr gerade so durch die Geschichten scannt, was wäre das? Denn wie wir die Bibel verstehen und wie wir den roten Faden verstehen, hat ganz viel damit zu tun, wie wir dieses gesamte Buch verstehen, über das wir jede Woche reden, das wir zu Hause lesen. Und tatsächlich ist es so, dass die Bibel zwei rote Fäden hat. Im Grunde genommen wie so ein DNA-Strang, das ist ja so eine Doppelhelix, wie so zwei rote Fäden, die sich durch die Bibel ziehen. Zwei Themen, wenn wir die auf dem Schirm haben, wenn wir die verinnerlichen, wenn wir die verstehen, dann öffnet uns das eine ganz neue Welt, wie wir die Bibel verstehen. Und diese Welt hat etwas damit zu tun, wie wir uns verstehen, wie wir Gott verstehen. Das hat was mit unserer Identität zu tun. Deswegen habe ich das Thema heute Morgen Identität genannt. Und als allererstes möchte ich euch mal fragen, warum wir denn eigentlich das Alte Testament Altes Testament nennen und das Neue Testament Neues Testament. Und meine Frage bezieht sich nicht unbedingt auf Alt und Neu, ja, das haben wir gut vor Augen. Aber warum nennen wir es denn Testament? Das kommt aus dem Lateinischen, da hieß es Novum Testamentum. Und diese Übersetzung, wenn ihr Testament hört, dann denkt ihr vielleicht an jemand, der seinen letzten Willen aufschreibt und das steckt auch in diesem Wort drin. Aber eigentlich war Testamentum eine ursprüngliche Übersetzung von dem Wort Bund. Eigentlich müssten wir viel besser sagen, dass wir in der Bibel den alten Bund haben und den neuen Bund. Und das ist das erste Thema, das sich durch die Bibel zieht. Dieser rote Faden, der durch alles durchgeht, ist der Bund zwischen Gott und den Menschen. Und Bund ist etwas, ein Wort, mit dem wir sonst nicht so viel zu tun haben. Ja, ich kenne Bundes 90, die Grünen, es gibt politische Bündnisse, es gibt alles Mögliche. Aber der Bund in der Bibel, den können wir gar nicht wichtig genug schätzen. Denn durch die Bibel hindurch zieht sich immer wieder der Bund zwischen Gott und Menschen, der unsere Beziehung zu Gott definiert, durch dieses Bündnis, was Gott schließt. Ja, für die Bibelkenner ganz kurz, da ist einmal dieses Bündnis mit Noah. Den Bund, den Gott schließt mit Abraham, den Bund mit am Sinai, mit Mose, den Bund mit David. Und immer wieder wird das Bündnis zwischen Gott und Mensch, was unsere Beziehung zu Gott definiert, ganz entscheidend, dieses Bündnis wird immer wieder gebrochen. Deswegen kommt Jesus auf diese Welt und sagt, ich habe einen neuen Bund. Und es wird ein neuer Bund, es ist im Grunde genommen wie ein Vertrag, ein neuer Bund geschlossen zwischen Gott und Menschen, der uns auf ganz neue Art und Weise definiert. Aber es geht immer um den Bund zwischen Gott und Mensch. Und jetzt haben wir im Alltag wenig mit Bund zu tun, außer wenn es um Ehe geht. Bei Ehe, da kennen wir das. Wir schließen, wenn wir heiraten, einen heiligen Ehebund. Für die unter euch, die verheiratet sind, ich sehe ein paar aufblitzende Gesichter, herzlichen Glückwunsch, das ist eine ganz großartige Sache. Ich habe vor 2 Jahren haben wir geheiratet und ich habe die Ehe sehr zu schätzen gelernt. Und was mir aufgefallen ist, früher, ich habe ein Auto mit in die Ehe gebracht und als wir noch nicht verheiratet waren, hat meine wunderbare Frau, wenn sie dieses Auto haben wollte, mich gefragt. Ich fand das auch sehr höflich. Das gehört sich so. Schatz, kann ich das Auto haben? Und dann habe ich drüber nachgedacht, habe schnell meinen Kalender gecheckt und wenn das kein Problem war, selbstverständlich. Seitdem wir verheiratet sind, die nimmt sich den Wagen einfach. Die nimmt sich einfach die Schlüssel und fährt weg. Und das mit gutem Recht. Denn seitdem wir dieses Bündnis eingegangen sind, diesen heiligen Bund, ist alles, was ich habe, gehört auch ihr. Und dann ist mir noch etwas ganz anderes aufgefallen. Wir haben plötzlich ein gemeinsames Konto. Und jeden einzelnen Monat kommt ein Gehalt auf dieses Konto, für das ich nichts getan habe. Und es ist mein Geld. Das ist großartig. Ja, gerade wenn man Pastor ist und die Frau im Geschäftsbereich arbeitet, im Business, das ist eine großartige Sache. Und die Natur von einem Bund ist, dass alles, was mein ist, ist jetzt dein. Und alles, was deins ist, ist auch meins. Und wir binden uns aneinander und das definiert unsere Beziehung. Und genauso schließt Gott einen Bund mit den Menschen und sagt, alles, was mein ist, gebe ich dir. Und Gott hat uns in Jesus, in seinem Sohn, den er auf diese Welt schickt, alles gegeben, was er hat. Und er gibt uns seinen Sohn, er gibt uns seine Gaben, er gibt uns sein Reichtum. Und die Bibel spricht davon, dass wir Erben sind von Gottes himmlischer Welt. Leben wir mit dem Bewusstsein, dass alles, was Gottes ist, ist auch mein. Und alles, was mein ist, gehört Gott. Das nennt man Hingabe. Das zieht sich durch die gesamte Bibel. Und ich möchte euch das mal aufzeichnen. In diesem Bund zwischen Gott und Mensch stellt sich Gott uns vor als Vater. Das definiert unsere Beziehung zu Gott. Und dass Gott sich als Vater vorstellt, das ist revolutionär gewesen für die Menschen damals. Wir sind das mittlerweile ziemlich gewohnt. Aber Gott stellt sich vor als unser Vater. Die Vorstellung der Menschen damals war, Gott, also die Götter interessieren sich nicht für Menschen. Wenn, dann strafen sie die Menschen. Wenn, dann wollen sie mit Opfergaben besänftigt werden und so weiter und so weiter. Aber Gott, der Vater ist, ist revolutionär. Und Gott geht diesen Bund mit uns ein und er sagt, ich bin euer Vater. Und was fließt aus der Tatsache, dass Gott unser Vater ist? Und das ist ganz entscheidend. Denn in dem Bund definiert uns die Beziehung zu Gott. Und jetzt sind wir bei dem Kernthema von heute Morgen. Aus der Tatsache, dass Gott der Vater ist, das heißt, dass wir seine Kinder sind, dass du Sohn bist, dass du Tochter bist. Und das gibt uns Folgendes. Das gibt uns unsere Identität. Unsere Identität kommt da heraus, dass Gott unser Vater ist. Dass wir Sohn sind, dass wir Tochter sind, dass wir geliebt sind. Und daraus fließt unsere Identität. Und Identität ist ganz entscheidend. Ich habe hier euch einen Bibelvers mitgebracht aus Johannes 1, 12. Allen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und wenn wir uns nun mal diese Bibelpassage angucken, die für viele wahrscheinlich recht bekannt ist, aber setzt mal diese Bundesbrille auf. Denen, die ihn aufnahmen, der neue Bund wird geschlossen mit Glauben. Das gab es im alten Bund gab es das nicht. Aber im neuen Bund wirst du Teil von diesem Bund durch den Glauben und dann hast du ein Recht, ein Anrecht. So wie du ein Recht hast in einer Ehe. Das ist ein Recht, was dir zugeschrieben wird als Bundespartner. Du hast ein Recht darauf, Kind Gottes zu sein, Sohn Gottes, Tochter Gottes. Und das ist unsere Identität. Und das ist ganz entscheidend, mit welcher Identität sind wir im Alltag unterwegs. Oft fließt unsere Identität aus dem, was wir beruflich machen. Aber bist du Lehrer oder arbeitest du als Lehrer? Bist du Polizist oder arbeitest du als Polizist? Bist du Unternehmer oder arbeitest du als Unternehmer? Das ist ganz wichtig. Denn was ist, wenn wir die Dinge verlieren, die uns definieren? Wenn wir plötzlich unseren Job verlieren, wenn wir arbeitslos werden oder wenn wir nicht den Erfolg im Job haben, den wir gedacht haben, dass wir hätten. Als wir gedacht haben, wir bekommen diese Fortbildung, diesen neuen Job, diese neue Position, dieses neue Standing und das bekommst du nachher nicht. Du bekommst in deinem Job nicht die Anerkennung, die du gehofft hast. Plötzlich macht das was mit unserer Identität. Plötzlich werden wir verunsichert. Wer sind wir denn dann eigentlich? Wer sind wir denn dann, wenn unsere Freunde
mehr Erfolg haben als wir? Wer sind wir eigentlich, wenn unsere Nachbarn sichtbar mehr Erfolg haben? Das schönere Haus, das größere Auto? Wie viel Geld wird jede Woche ausgegeben, um andere Leute zu beeindrucken? Und dann oft noch Leute, die wir nicht mal mögen. Das hat so viel mit unserer Identität zu tun. Und selbst in der Kirche, was machen wir denn, wenn neue Menschen Teil unserer Gemeinschaft werden und dann haben die ähnliche Begabung und dann stellen wir fest, oh, die sind ja besser in dem, was ich mache. Dann ist man vielleicht Teil der Band oder kommt jemand, der kann besser singen als ich. Oder da ist jemand, der ist einfach beliebter als du. Und du leitest deine Kleingruppe und du gibst dir total viel Mühe und da steckt so viel Herzblut drin. Und die andere Person, die ist einfach beliebter, die macht das einfach so mit links. Und dann kommen wir mit irgendwelchen Gründen, warum das ja so sein muss. Weil wir uns nicht eingestehen wollen, es gibt Menschen, die sind einfach intelligenter oder Menschen, die sind einfach sympathischer. Menschen, es gibt andere, die sehen einfach besser aus. Es gibt manche, da bist du vielleicht deutlich begabter als die andere Person. Und dann vergleichen wir uns und dann ziehen wir unsere Identität daraus. Dann fühle ich mich entweder gut oder ich fühle mich schlecht. Und unsere Identität, das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Und wenn wir das nicht gut gebaut haben, dann knickt es ein. Und wusstet ihr, dass selbst Jesus brauchte das? Jesus brauchte diese Anerkennung vom Vater. Stellt euch diesen Moment vor, als Jesus getauft wird. Das ist in Matthäus 3. Ich habe euch den Vers mitgebracht. Aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und stellt euch dieses Szenario vor, der Sohn Gottes steht dort im Wasser und lässt sich taufen. Und dann hört er die Stimme des Vaters und der Vater sagt ihm, wer er ist. Seine Identität kommt aus seiner Beziehung zu Gott. Seine Identität kommt daher, dass er weiß, dass er der Sohn Gottes ist. Und er braucht es, das vom Vater zu hören. Selbst Jesus brauchte das. Selbst Jesus brauchte diese Anerkennung vom Vater. Der Vater sagt dir, wer du bist. Und das ist sehr wichtig, auf welche Stimme wir hören. Denn wer sagt dir, wer du bist? Sagt deine Familie dir, wer du bist? Sagt dein Chef dir, wer du bist? Sagt dein Nachbar dir, wer du bist? Auf welche Stimme hörst du? Welche Stimme gibst du Gewicht? Jesus hat die Stimme des Vaters gehört. Und was folgt aus dem, was Jesus tut? Das ist Matthäus 3. Im nächsten Kapitel schon geht Jesus in die Wüste und wird versucht. Und es sind drei Versuchungen. Und für die Bibel sehr gut kennen, womit beginnt der Teufel? Jede einzelne Versuchung beginnt damit, wenn du der Sohn Gottes bist. Das Erste, was er angreift, ist deine Identität. Immer, in unseren Gedanken, in unseren Versuchungen, in den Anfechtungen. Das Erste, was die Gedanken, die dir kommen, ist, ich kann das einfach nicht. Ich bin das einfach nicht. Ich bin es nicht wert. Ich bin nicht gut genug. Wenn Gott mich wirklich lieben würde. Der Teufel geht immer und attackiert unsere Identität. Wenn er das kaputt machen kann, dann können wir nicht mehr viel machen. Dann sind wir ausgeschaltet. Und Jesus hat diesen Kampf mit seiner Identität und danach zieht er los und beginnt seinen Dienst. Ab Matthäus 5 tritt er auf die Bühne in der Öffentlichkeit. Und das, was er tut, tut er, weil er der ist, der er ist. Aus unserer Identität heraus fließt Gehorsam. Gehorsam fließt aus der Identität, das, was wir tun, aus dem, was wir sind. Und das ist ganz entscheidend. Jesus heilt nicht die Kranken, um Menschen zu beeindrucken. Er heilt auch nicht die Kranken, damit Gott ihn liebt. Er heilt die Kranken, weil Gott ihn liebt. Weil er der Sohn Gottes ist. Jesus predigt nicht, damit er vor Gott jemand ist, sondern er predigt, weil er der Sohn Gottes ist. Aufgrund seiner Identität handelt er. Und in einer Episode fragt Jesus auch seine Jünger, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und Jesus war alles Mögliche. Jesus hatte sozusagen einen Beruf. Und das nicht nur Tischler, den Beruf hat er ja an den Nagel gehängt. Er war Prophet, er war ein Lehrer, er war ein Heiler, er war alles Mögliche haben Menschen in ihm gesehen. Aber Jesus hat sich nicht definieren lassen dadurch. Seine Identität lag woanders. Denn wenn wir etwas anderes als das Fundament nehmen und uns definieren lassen durch etwas, was wir tun, dann stehen wir auf sehr wackeligem Boden, weil das können wir jederzeit verlieren. Du kannst jederzeit Erfolg haben und dein Erfolg kann jederzeit vorbei sein. Und denk mal an den Moment, wo Jesus am Kreuz hängt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Dieser Moment. In diesem Moment hat Jesus alles verloren. Dort am Kreuz hängt nicht ein großer Heiler. Als die Menschen ihn gesehen haben, haben sie keinen Rabbi mehr gesehen. Da haben sie keinen großen Prophet mehr gesehen. All den Status und all die Anerkennung, die er gehabt hat, verloren. Ist alles weg. Die Person, die da am Kreuz hängt, ist der Sohn Gottes. Und das kann ihm niemand nehmen. Das ist die Identität, die niemand ihm wegnehmen kann. Das Gefährliche ist, dass wir oft dazu neigen, eine Abkürzung zu gehen. Wenn wir versuchen, uns die Liebe des Vaters zu verdienen, wenn wir handeln, um jemand zu sein. Und das ist diese tödliche Abkürzung, das ist der Weg der Religion. Wenn ich gut bin, wenn ich gut handle, wenn ich genügend bete und regelmäßig in den Gottesdienst komme und meine Bibel lese und all diese wunderbaren Dinge tue, die man tun sollte. Aber wenn wir unsere Identität daraus ziehen, aus dem, was wir tun zuerst und denken dann, jemand zu sein, dann sind wir den Weg rückwärts gegangen. Und dann bekommt unser Leben massiv Schieflage. Dann verlieren wir, wer wir eigentlich sind. Und das Spannende ist, es geht noch weiter. Ich habe euch eine zweite Flipchart mitgebracht. Ich habe euch ja zwei Themen versprochen. Was ist das zweite große Thema, das sich durch die Bibel zieht? Das erste ist Bund, das zweite ist Königreich. Und im Königreich ist Gott unser König. Und das ist für uns vielleicht manchmal etwas irritierend, denn wir alle lieben Demokratie. Und jetzt kommt plötzlich das Königreich Gottes und das ist keine Demokratie. Aber tatsächlich zieht sich durch die ganze Bibel der Gedanke von Gottes guter Herrschaft, die er aufrichtet auf dieser Welt. Und für viele ist das so eine schwierige Sache, weil König hat ja was damit zu tun, dass ich mich unterordne. Aber wenn wir an die ersten Seiten der Bibel denken, an Adam und Eva und das Paradies und an die Welt, die da beschrieben wird, das ist eine Welt unter der Herrschaft Gottes. Das ist Königreich Gottes, das ist der Ort, wo Gottes Wille geschieht. Und wenn wir das Vaterunser beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dann haben wir eine Vorstellung davon, dass der Himmel ein ganz wunderbarer Ort ist. Ein Ort, den wir alle wollen. Und ein Ort, den wir für unser Leben wollen. Wir wollen den Himmel auf Erden, egal ob wir an Gott glauben oder nicht. Aber was genau ist denn der Himmel? Der Himmel ist der Ort, wo Gottes Wille geschieht und nicht unser, weil Gott es besser weiß. Der Himmel ist der Ort, wo Gott König ist und wo nach seinen Regeln gespielt wird, wo nicht andere Leute ausgebeutet werden, wo nicht unser Egoismus zum Vorschein kommt und die Regeln macht. Das Königreich Gottes ist ganz entscheidend. Und unsere Beziehung zu Gott ist definiert durch diese beiden Wörter. Es ist Gott der Vater und Gott der König. Und das ist herausfordernd, weil hier stehen zu bleiben, das ist schön, weil hier geht es darum, wer wir sind. Und deine Identität als Sohn und als Tochter kann dir niemand wieder wegnehmen. Egal, was du machst, egal, was du nicht machst. Und wenn du den Rest deines Lebens in dieser Kirche einfach nur da sitzt und nichts tust, bist du immer noch Sohn und Tochter Gottes und niemand kann dir deine Identität nehmen. Aber hier bleiben wir nicht stehen. Denn Gott ist nicht nur der, der die Identität gibt, sondern Gott ist auch der, der uns gesandt hat. Der König hat uns gesandt. Und was folgt aus der Tatsache, dass der König dich ausgesandt hat. Im ganzen Neuen Testament, Jesus gekommen, um die Herrschaft Gottes aufzurichten, um den Menschen das Reich Gottes zu erzählen. Immer wieder erzählt er diese Geschichten. Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Mit einem Samenkorn, mit einer verlorenen Münze, mit was auch immer. Es geht ihm immer um das Reich Gottes. Und aus der Tatsache, dass Gott König ist, kommt Autorität. Daher kommt Autorität. Im nächsten Vers, Johannes 20, Vers 21, heißt es, wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich euch. Und tatsächlich meint Jesus, genauso wie der Vater mich ausgesandt hat, so wie der König den Sohn sendet, so sind wir, wenn wir in dem Bund sind, wenn Gott unser Vater ist, wenn wir Sohn und Tochter Gottes sind, sind wir ausgesandt. Ausgesandt, etwas zu tun. Hier geht es um das Sein. Hier geht es um das Tun. Und du bist nicht einfach nur ausgesandt, du bist ausgesandt mit Autorität. Welche Autorität hast du? Zweite Korinther 5,20. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Das Wort dahinter ist Botschafter. Im Auftrag von diesem Gott sind wir gesandt. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Und das ist etwas, wir sind es ja gewohnt, im Namen von Jesus zu beten oder Dinge zu tun. Aber was bedeutet das genau? Das bedeutet, heute bin ich hier anstelle von Jesus. Denn Jesus ist zurückgegangen zum Vater und er hat mich gesandt und ich bin hier, um ihn zu repräsentieren. Das ist enorm. Das Wort dahinter, Gesandter, Botschafter, so wie ein Botschafter seine Regierung repräsentiert. Und das Spannende ist, bei einem Botschafter geht es ja nicht darum, dass der Typ Max Müller heißt oder Hans Werner oder Otto und was der so privat alles für Gebäude hat oder Besitz hat oder was auch immer. Da geht es nicht drum. Es geht um das, was die Person repräsentiert. Und das ist die Autorität, mit der wir in unseren Alltag gehen. Du vertrittst Jesus an deinem Arbeitsplatz. Und vielleicht ist das Einzige, was deine Arbeitskollegen von Jesus je sehen, bist du. Denn du bist gesandt, um ihn zu repräsentieren. Und dieses Ding mit Autorität, das verstehen wir in unserem Job intuitiv. Wenn du im Beruf stehst, wenn du einen Klassenraum betrittst als Lehrer, du weißt, was deine Autorität ist. Welche Autorität du hast, Dinge zu tun. Du weißt, ich habe die Autorität, Noten zu geben. Und die Noten, die ich gebe, die sind gesetzt. Wenn du Krankenschwester bist und du kommst in dein Krankenzimmer, du weißt genau, welche Autorität du hast und welche du nicht hast. Und dass, wenn der Arzt, der Chefarzt in den Raum kommt, dann weißt du, welche Autorität er hat. Und dann verhältst du dich dementsprechend. Im Job wissen wir das ganz genau. Und wir wissen, was es heißt, zu repräsentieren. Wir gehen am Montag in unseren Job und haben dann vielleicht unsere Uniform an, der Deutschen Post oder ich weiß nicht, wo genau ihr arbeitet, und wir tragen das Logo unserer Firma. Und dann gehen wir in ein Meeting, um vielleicht einen Vertrag auszuhandeln, und wir wissen genau, was für eine Autorität wir haben. Wir wissen, ob ich da meine Unterschrift drunter setzen kann im Namen dieser Firma oder nicht. Und das ist mit dem Reich Gottes genau dasselbe. Und aus der Tatsache, dass Gott uns mit Autorität ausstattet, aus dieser Tatsache fließt etwas. Das stattet uns aus. Mit Vollmacht. Vollmacht ist ein spannendes Wort. Denn Vollmacht hat etwas mit Macht zu tun. Und in dem Moment, wo wir das Wort Macht hören, klingelt sofort Machtmissbrauch. Es ist so schnell verbunden mit etwas Negativem. Also wenn ich jetzt euch fragen würde, wer hätte gerne Macht? Probieren wir das doch mal direkt. Wer hätte denn gerne Macht? Okay, ich sehe ein paar Hände. Ja, ich sehe ein paar Hände. Vielleicht 10% gefühlt oder 20. Gucken wir uns doch mal das Wort Macht an. Wenn du etwas machen willst, brauchst du Macht. Wenn du keine Macht hast, kannst du nichts machen. Wenn du es machen kannst, bist du machtlos. Macht ist erstmal ganz neutral. Die Frage ist ja, was machst du damit? Also gucken wir uns doch mal Gott an. Wenn jetzt Gott nicht die Macht hätte, deine Gebete zu erhören, Ja, das wäre ja ein schöner Gott. Das wäre ein zahnloser Tiger. Das wäre vielleicht ein Gott, der dir immer noch nett zuhört, der für dich da ist, bei dem du dich wohlfühlst, der dich versteht, all diese Dinge. Aber wenn er gar keine Macht hätte, dir zu helfen, das wäre ein machtloser Gott. Und denk mal an deine Familie, wenn du Kinder hast. Wenn du nicht die Macht hast, deine Kinder zu schützen, ihnen zu helfen, ja, welche Hilfe bist du dann? Dann sind sie machtlos dieser Welt ausgesetzt. Macht ist etwas ganz Wichtiges. Und es ist so neutral wie ein Messer. Es ist ja die Frage, ob du Brot schneidest oder jemanden damit bedrohst. Macht, Gott gibt uns Vollmacht. Und hier habe ich einen Vers für euch aus Matthäus 28. Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Jetzt ist das ein Vers, den viele von euch schon 100-mal gehört haben. Versucht doch mal, diesen Vers zu lesen, wie jemand, der den zum ersten Mal hört. Also stellt euch jetzt mal vor, ihr seid diese Jünger. Und stellt euch mal vor, ich bin Jesus. Schwere Vorstellung, gebe ich zu. Aber stellt euch vor, ihr seid in diesem Moment. Und dann sagt da jemand: Mir ist alle Macht gegeben und Himmel auf Erde. Darum geht ihr. Da würdest du denken: Moment mal, Jesus, wenn du alle Macht hast, dann geh doch bitte du. Also warum soll ich denn jetzt gehen, wenn du die Macht hast? Aber die Logik dahinter ist ganz offensichtlich: Geht ihr, denn ich gebe euch Vollmacht. Ich sende euch und ihr geht in meinem Namen. Es geht nicht darum, ob andere viel in dir sehen oder wenig. Es geht nicht darum, ob du dich groß fühlst oder klein. Es geht nicht darum, ob du hip aussiehst oder was auch immer. Es geht um den, der dich gesandt hat, der dich ausstattet mit Autorität, der dir Vollmacht gibt. Und wenn du im Namen von diesem Gott unterwegs bist, dann hast du Vollmacht. Nicht in den Worten liegt die Macht, sondern in der Person. Die Person, die dahinter steht. Wenn wir sagen, wir beten im Namen von Jesus, ist das keine magische Formel. Es geht um die Person. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von diesem Polizisten. Wenn du diese Person siehst und diese Person sagt dir: Stopp, das geht so nicht. Diese Person hat das Recht dazu. Diese Person hat die Autorität dazu, dich anzuhalten und dir einen Strafzettel zu verpassen. Das darf sie. Warum? Weil diese Person jemanden repräsentiert. Weil die Person beauftragt ist vom Staat und die Autorität dazu bekommen hat, und du merkst das und du siehst das anhand der Uniform. Und wenn dich so eine Person anhält und sagt: Hören Sie mal, hier ist ein Strafzettel fällig, dann sagst du nicht: Was bist du denn für eine Hanswurst? Das geht nicht, weil es geht nicht darum, ob das eine Hanswurst ist oder nicht, sondern es geht darum, wer diese Person repräsentiert oder wen. So, und dann ist ja die Frage: Wenn die Person hat Autorität, welche Vollmacht hat ein Polizist? Also damit meine ich, welche Mittel und Möglichkeiten hat ein Polizist, seine Autorität tatsächlich durchzusetzen, umzusetzen, etwas zu machen? Ja, und da siehst du, der Polizist hat eine Waffe, der hat einen Schlagstock, der hat durchaus Möglichkeiten, der hat Vollmacht, der hat die Kraft, das durchzusetzen. Also wenn du anfängst, ihn zu beschimpfen und was auch immer wegrennen willst, dann liegen wir schnell auf dem Boden. Die wissen, wie man es tut. Die haben die Kraft dazu. Und das meint der Begriff Vollmacht. Du bist ausgestattet mit Kraft. Aber die Kraft, die Gott dir gibt, das ist keine Kraft, die aus uns herauskommt. Genau wie bei dem Polizisten. Ein Freund von mir ist Polizist, ein Bekannter aus unserer Kirche, und der arbeitet, ich weiß gar nicht, wie seine Abteilung heißt, der hält LKWs an und prüft, ob die überladen sind und Co. Jetzt hat er nicht die Kraft, einen 40-Tonner aufzuhalten. 40-Tonner auf Polizist, 40-Tonner gewinnt. Und trotzdem stellt er sich mit vollem Selbstbewusstsein hin und sagt: Stopp. Weil er weiß, dass er die Vollmacht und die Autorität dazu hat. Wir wollen uns manchmal so fühlen wie Wesen, die einfach Macht und Kraft haben, wie zum Beispiel der hier. Der kann einen 40-Tonner aufhalten. Ist jetzt ein Avenger, falls du ihn nicht kennst, einfach eine Hulk-Figur. Es geht gar nicht so sehr darum, aber hier, so will ich mich manchmal fühlen, bevor ich irgendwas mache. Bevor ich irgendjemandem vom Jesus erzähle oder für jemanden bete im Namen von Jesus oder was auch immer tue. Aber das ist nicht die Art, wie Gott uns ausgestattet hat. Gott stattet uns eher so aus. Ja, und genau, das spontane Lachen sagt ja auch schon was. Wir müssen ein bisschen schmunzeln. Weil das, wie wollen wir nennen? Den Werner? Ach, der Werner sieht aus wie der Nachbar von nebenan. Mit dem können wir ein Bier trinken. Aber der hat genauso viel Autorität und Vollmacht wie jeder andere Polizist. Und er kann es genauso gut durchsetzen. Die Schwierigkeit ist, wir fühlen uns oft so. Ja, wir haben die Uniform, wir sind gesandt von Gott, vom König. Wir wissen um unsere Identität, wir sind Sohn und Tochter Gottes, aber wir fühlen uns wie ein kleiner Junge, der verloren auf dem Stadtplatz rumsitzt, steht und sich nicht traut. Traust du dich? Traust du dich, Neues ausprobieren, zu probieren? Ich fand es so cool, wie heute die Sänger heute vorne einfach den Mut haben, was auszuprobieren, den Mut haben, dass ihr junge Leute hier nach vorne stellt. Das ist großartig. Das ist super. Es ist ganz entscheidend, ob wir verstehen, wer wir sind. Hier ist jemand, der weiß, wer er ist. Okay, das ist ein bisschen drüber, das gebe ich zu. Es ist ein bisschen drüber. Aber dem musst du nicht sagen, wer er ist. Das weiß er. Wir sind wie diese Glühbirnen. Wir sind das Licht der Welt. Wir sind da, um zu leuchten. Aber wir leuchten nicht ohne Strom. Und der Strom, der durch die Glühbirne fließt, die Kraft, die Spannung, die da drin ist, die kommt woanders her. Die kommt nicht aus uns selbst. Und das macht diesen Glaubensschritt, dieses immer wieder darauf vertrauen, dass die Spannung da ist, die Kraft da ist, dass der Geist Gottes da ist, auch wenn ich mich nicht so fühle. Und manchmal hätte ich gern, würde ich mich lieber wie ein Hulk fühlen, bevor ich auf irgendeine Bühne gehe oder was auch immer. Aber ich fühle mich dann manchmal eher wie ein kleiner Schuljunge. Und vielleicht fühlst du dich so, wenn du auf deiner Arbeit unterwegs bist und denkst dir, Gott, wie soll ich dich je repräsentieren? Wer nimmt mich denn schon ernst? Wer würde denn von mir ein Gebet haben wollen? Meine Nachbarn, die gerade Schwierigkeiten haben, die würden mich doch nur komisch angucken, wenn ich sage, hey, kann ich für dich beten? Aber wenn du weißt, in welchem Namen du kommst, wer du bist, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn andere dich kritisieren. Dann ist es nicht so schlimm, wenn andere an dir vorbeiziehen. Dann ist es auch nicht so schlimm, wenn andere begabter sind und vielleicht etwas besser können. Weil du weißt, wer du bist. Und stell dir vor, du kommst aus einer anderen Kirche. Kommst aus irgendeiner anderen Kirche und du bist heute Morgen hier und du bist seit ein paar Wochen oder ein paar Monaten da und spürst, das macht was mit mir. Vielleicht warst du in der Kirche vorher jemand, den jeder kannte, der angesehen war. Vielleicht hast du gepredigt oder moderiert oder in der Band gespielt oder irgendwas Wichtiges geleitet und jeder kannte dich und du hattest Autorität, Dinge zu sagen und Leute haben auf dich gehört und jemand hat nach deinem Rat gefragt. Und hier? Hier kennt dich niemand. Niemand fragt dich, ob du hier irgendwas Großartiges machen willst. Du fühlst dich unterschätzt, ungesehen. Was macht das mit dir? Das ist eine großartige Möglichkeit, sich selber zu begegnen. Und eine großartige Möglichkeit, das eigene Herz zu kontrollieren und mal zu checken, worauf habe ich meine Identität gebaut? Weiß ich, dass ich Sohn und Tochter Gottes bin und ob mich andere sehen oder nicht, kann mich nicht irritieren. Oder löst das in mir Komplexe? Muss ich irgendwie meine Ellbogen ausfahren und dafür kämpfen, gesehen zu werden, dafür kämpfen, eine Position zu bekommen? Damit ich jemand bin? Oder kannst du ganz entspannt sein? Weil du Sohn und Tochter Gottes bist, weil deine Identität klar ist, weil du weißt um deine Autorität, um die Vollmacht, die du hast, im Namen von Jesus aufzutreten. Wisst ihr, ich kann euch das alles erzählen, aber ich glaube, der große Unterschied kommt in unserem Herzen, wenn wir die Stimme des Vaters hören. Und wenn der Vater uns sagt, wer wir sind. Und das ist so faszinierend, weil es oft im Worship passiert, im Lobpreis, wenn wir in die Anbetung kommen und wenn wir Gott sagen, wer er ist. Wenn wir Gott anbeten als den Vater im Himmel, als den König, wenn wir ihm sagen, wer er für uns ist, dann sagt er uns, wer wir sind. Aus der Gemeinschaft mit Gott heraus hören wir die Stimme des Vaters. Ich war dieses Jahr über Pfingsten auf einer Konferenz. Und es waren zwei Redner eingeladen und es ging Freitagabend los, ich war Samstagmorgen dran, Freitagabend war dieser andere Redner da. Ich kannte ihn nicht, aus der Schweiz. Und dann saß ich in der ersten Session auf dem Balkon, die Person kommt nach vorne, fängt an zu reden und mir wird etwas klar. Die Person ist richtig gut, die ist richtig gut. Die hat super viel Erfahrung, ist auf den Punkt, die Message hat Tiefgang, die hat Humor, die hat brillante Geschichten, die hat gute Illustrationen. Der Typ ist genial. Und dann konnte ich mir selber begegnen. Was macht das mit mir? Ich sage, Gott sei mir gnädig. Morgen muss ich auf die Bühne, da sitzen 2000 Jugendliche. Und ich habe in der Nacht nicht ganz ruhig geschlafen. Am nächsten Morgen habe ich mich hingesetzt, wollte mich vorbereiten in meinem Hotelzimmer und gehe das so durch und fange an zu beten und suche nach Hilfe bei Gott. Das ist immer eine gute Idee. Und dann kam mir diese Szene in den Sinn von Jesus, der sich taufen lässt. Ich habe den Vers gelesen, den ich euch gerade vorgelesen habe. Mal gucken, ob ich ihn noch hier drauf habe. Nein, nicht schlimm. Das, was Gott seinem Sohn sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und in meinem Kopf habe ich die Vorstellung, stell mir es einfach vor, wie Jesus da steht, ist im Jordan und er hört diese Stimme und immer wieder geht der Satz durch meinen Kopf, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Wie schön das für Jesus gewesen sein muss. Wie schön das gewesen sein muss. Und nachdem dieser Satz 10, 15 Mal durch meinen Kopf und mein Herz hallt, habe ich plötzlich das Gefühl, als würde Gott das direkt zu mir sagen. Als sagt er es in der Szene nicht mehr zu Jesus, sondern sagt mir, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schießt, Moment mal, habe ich in der Woche eigentlich so gelebt, dass Gott wirklich Freude an mir hat? Und sofort sehe ich die Tendenz in meinem Herzen, die Abkürzung zu gehen. Als hätte der Vater Freude in meinem Herzen, weil ich gut genug performt habe. Aber darum geht es ja gar nicht. Darum geht es dem Vater nicht, sondern er spricht es zu meinem Herzen, weil wir in einem Bund sind, weil er sich für mich entschieden hat. Für die, die Kinder haben, wer von euch hat sich dafür entschieden, Kinder zu haben, damit ihr zu Hause jemand habt, der mal den Staub saugt? Eine Person. Sehr gerne bete ich für dich nach dem Gottesdienst. Nein, aber wer würde je auf die Idee kommen zu sagen, Schatz, lass uns Kinder zulegen, da investieren wir mal für die ersten 5 Jahre und danach müssen wir nie wieder die Spülmaschine ausräumen. Niemand würde das sagen. Ja, und ansonsten holen wir das Jugendamt, sehr gerne. Versteht ihr, aber das ist ja genau dasselbe mit Gott, als hat Gott sich für den Menschen entschieden, weil er jemand braucht, der seine Klamotten für ihn erledigt. Das braucht er nicht. Und der entscheidende Punkt ist, von dem Vater ist direkt von Gott zu hören. Und ich möchte, jetzt bevor ich bete, die Band kann auch schon mal nach vorne kommen, ich möchte dich einfach einladen, eine Übung auszuprobieren. In deiner persönlichen Gebetszeit, wo auch immer du bist, hier direkt im Gottesdienst, während den Songs zu Hause, dir 5 Minuten zu nehmen oder 10 Minuten und dir diesen Satz zu sagen. Ich bin ein geliebter Sohn, ich bin eine geliebte Tochter, Gott hat Freude an mir. Sag diesen Satz und achte einfach nur mal auf dein Herz, was passiert da? Sagt dein Herz nein? Kann dein Herz das eigentlich nicht glauben? Ist da etwas, was das wegstößt, etwas, was das nicht glauben kann? Bleib einfach da drin. Sag es dir immer wieder. Jeden Tag 5 Minuten. So lange, bis etwas in deinem Herzen aufblüht. Bis etwas in deinem Herzen frei wird. Bis eine Freude und ein Frieden dich überkommt und du deine Identität spüren kannst. Weil du spüren kannst, der Vater liebt mich. Bis dein Herz ja dazu sagt. Wenn das nicht so ist, verurteile dich nicht, bleib einfach dran. Das ist eine Übung, die hat mein Herz verändert, weil du musst es von Gott selber hören. Der Vater sagt dir, wer du bist. Und das ändert alles. Gott, himmlischer Gott, du bist unser Vater und du bist unser König. Aus dir heraus nehmen wir unsere Identität. Danke, dass du uns liebst. Und dass du uns gesandt hast in diese Welt. Du hast uns Autorität und Vollmacht gegeben. Ich bete jetzt für all die, die in dem Herzen das nicht spüren können. Die in dem Kopf wissen, dass sie ein geliebter Sohn und geliebte Tochter sind. Aber in dem Herzen ist etwas anderes. Das Herz sagt, ich bin nicht gut genug. Geist Gottes, komm du jetzt rein in dieses Herz. Überflute dieses Herz jetzt mit Liebe. Sprenge du jetzt Ketten, die da sind. Und im Namen von Jesus schmeißen wir auch alle Lügen raus, die durch den Kopf gehen. Die Lüge, dass du nicht gut genug bist. Die Lüge, dass Dinge, die du getan hast, dass deine Sünde dich davon abhalten könnte, dass du Sohn oder Tochter Gottes bist. Das zerstört nicht deine Identität. Und jetzt bete ich, Geist Gottes, dass du Mut schenkst, Mut und Furchtlosigkeit. Weil wir im Glauben annehmen, dass wir gesandt sind in deinem Namen, dass du uns Autorität gegeben hast und Vollmacht. Lass uns mutig sein in unserem Kontext, in unserem Alltag, in unserem Zuhause. Im Namen von Jesus Christus. Amen.